Ich glaube, wir dürfen viel von Gott erwarten. Ich glaube, Gott hat volle Hände, hat ein volles Herz für uns. Er gibt gerne, er beschenkt uns gerne mit seinem Segen. Und wir wollen hier immer wieder Raum haben, dass wir auch ja zu ihm kommen, dass wir auch empfangen können einfach und segnen lassen. Ich erlebe aber auch, dass es immer wieder auch Enttäuschungen gibt und Frustrationen und dass ja Menschen sogar das Gefühl haben, Gott liefert nicht das, was er versprochen hat. Manche wenden sich sogar vom Glauben ab, sagen, ja, ich habe das probiert und es funktioniert irgendwie nicht für mich, dann lasse ich es wieder. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Da gibt es ja Fachleute in Marburg, die da neulich sogar ein Buch drüber geschrieben haben, was da im Hintergrund sein kann. Ich glaube, eine Ursache dafür, wenn Menschen so frustriert Abstand nehmen vom Glauben, kann sein, dass das Evangelium, was sie gehört haben, oder das, was ihnen gesagt wurde, oder das, was sie gehört haben, das ist ja auch manchmal noch ein Unterschied, dass das irgendwo verkürzt war. Dass das ein Evangelium war, was nicht trägt. Und dann haben Menschen gehört, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ja, das ist die Wahrheit, das stimmt. Gott liebt dich, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Halleluja. Du darfst ihn kennenlernen. Aber sie haben dann vielleicht verstanden, Gott kommt zu dir und er gibt dir eben, was noch fehlt. Er füllt sozusagen noch die Lücken aus. Er macht dich glücklich nach deiner Definition von Glück. Und Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen, um Leben im Überfluss zu bringen, Fülle und volles Genüge. Jesus schenkt Freude. Er schenkt neues Leben. Er macht wirklich glücklich. Da, wo wir in ihm leben, wo wir uns ihm hingeben, da, wo wir unser eigenes Leben loslassen und aufgeben, da beschenkt er uns mit seinem Leben. Aber wir finden diese Freude nicht da, wo wir uns das vorstellen, dass unser Leben so weiterläuft wie vorher und Gott packt noch was drauf. Gott gibt noch ein Extra. Also so es gibt das, ja, Aufstocken, ja, wenn das Einkommen nicht reicht, dann stockt das Amt auf oder so. Und so, wenn ich mit meinem eigenen Lebensglück, was ich selber fabriziere, nicht hinlange, dann stockt Gott auf. So funktioniert es nicht, sondern was Gott tun will in uns, ist, dass unser Leben, dass mein Leben, wie ich es kenne, endet und dass sein Leben in mir anfängt. Das ist etwas ganz Neues. Und Paulus schreibt darüber, und das will ich gerne lesen und schlag's gerne auch auf im Römerbrief, Römer 14, die Verse 7 bis 9. Römer 14, 7 bis 9. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er Herr sei über Lebende und Tote. Amen. Paulus spricht von zwei unterschiedlichen Formen des Lebens. Ich kann für mich leben. Er sagt, das tut keiner von uns mehr. Aber lass uns drüber reden. Oder für Christus leben. Und die Frage an dich ist ganz einfach, für wen lebst du? Lebst du für dich oder lebst du für Christus? Und ich will das ein bisschen auspacken, was das heißt. Für mich selbst leben. Das ist hier, wird hier gegeneinander gestellt. Als krasser Gegensatz. Also da ist ein Leben für mich selbst, das ich so führe, dass Jesus nicht Herr ist. Das ist ein Leben ohne Jesus. Das ist ein Leben deshalb dann in Gottverlassenheit. Ja, versteht ihr? Ich kann auch an Gott glauben. Ich kann glauben, dass Gott existiert. Aber trotzdem für mich selbst leben und ohne Jesus. Und diesen Zustand nennt die Bibel Sünde. Weil Sünde in der Bibel nichts ist, nicht in erster Linie eine Sache von Moral ist, was ich getan habe, was ich gelassen habe, sondern ja, wie ich zu Gott stehe, wie ich zu Jesus Christus stehe. Und wir haben, oft gibt es so ein oberflächliches Verständnis von Sünde. Das heißt, ich habe die Spielregeln gebrochen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, und heute außerhalb von Kirchen, manchmal auch innerhalb von Kirchen, wird über Sünde vor allem im Zusammenhang mit Kalorien, Kohlendioxid oder Tempolimits gesprochen. Oder eben vielleicht in konservativen, frommen Kreisen dann irgendwas, was südlich des Bauchnabels stattfindet. Das hat dann mit Sünde zu tun. Aber das bleibt alles sehr oberflächlich. Das kann, ja, wenn du ein Leben führst, wo du sagst, ist mir meine Umgebung, die Welt, in der ich lebe, ist mir völlig Wurst, nach mir die Sinnflut, das kann ein Ausdruck von einer sündigen Lebenshaltung sein. Aber Sünde geht viel tiefer. Und ich möchte ein Bild aufgreifen, was Martin Luther geprägt hat. Er hat für die Lateiner hier unter uns, er hat den Sünder beschrieben als einen Menschen, der incurvatus in se ipsum lebt, in sich selbst verkrümmt, incurvatus, ja, also eingekurvt sozusagen, könnte man das übertragen, ein in sich selbst verkrümmter Mensch, der auf sich selbst wie in Embryohaltung auf sich bezogen ist, wie eine Schnecke. Ja, er dreht sich um sich, er schaut auf sich, er nimmt auch nur sich wahr. Man muss kein Latein können, ja. Also das Bild ist glaube ich sehr, sehr klar und sehr stark. Und ein evangelischer Theologe, Eberhard Jüngel, hatte diesen in sich selbst verkrümmten Menschen beschrieben. Er schreibt, in sich selbst verkrümmt nimmt sich der Mensch nicht aus Gottes Hand entgegen. In sich selbst verkrümmt gibt sich der Mensch nicht her. In sich selbst verkrümmt begegnet der Mensch immer nur sich selbst. In sich selbst verkrümmt will und kann sich der Mensch nicht verlassen, nämlich auf Gott verlassen. In sich selbst verkrümmt will und kann der Mensch nicht glauben. In sich selbst verkrümmt ist der Mensch des Unglaubens. Das ist das Wesen der Sünde, auf in sich selbst verkrümmt sein, auf sich selbst bezogen zu sein. Da sagt vielleicht sofort jemand, ja, aber ich muss doch auch, ich habe gerade gelernt, in irgendeinem Seminar meine Bedürfnisse auch wahrzunehmen, zu artikulieren. Verstehst du, hier geht es um was anderes. Hier geht es um ein Leben, was nur auf sich selbst bezogen ist. Was es spannend macht, ist, dass es ganz, ganz unterschiedliche Formen gibt, wie das sich ausdrückt, wie sich das auslebt, dieses in sich selbst verkrümmt sein. Vielleicht hast du jetzt schon ein Bild vor Augen, wie so ein Leben aussieht und wer das sein könnte. Und ich will mal drei Typen mit euch anschauen, von diesem in sich selbst verkrümmten Menschen. Das erste ist Modell Zöllner Zachäus. Ja, ihr kennt den Zachäus. Der ist so, hat so gelebt, wie wir uns Sünder vorstellen. Gewissenlos, korrupt, ja, will meine Steuern haben und auch noch mehr und Zölle. Er sucht nur seinen eigenen Vorteil, ganz handfest. Hauptsache, er macht einen guten Schnitt. Alles andere ist ihm egal. Nach dem Motto, wenn alle für sich sorgen, ist für alle gesorgt, ne? Das Gesetz Gottes, die Ordnung Gottes sind für ihn ein lästiger Zaun, der ihn einschränkt. Und deshalb überschreitet er diesen Zaun, weil er ihm nur im Weg ist, bei dem, was sein Ziel ist. Ja, das sind diese alten religiösen Regeln. Das darf ich nicht, das ist verboten. Die hat er hinter sich gelassen. Er macht nur das, was ihm zum Vorteil dient, was er richtig findet, was er einsieht. Ja, das kann ja sein, dass Gott das sagt oder dass das in der Bibel steht, aber ich sehe das nicht ein. Und das ist also das ganz Klassische, was jedem einfällt bei Sünde. Sünde als Übertretung. Ja, stellt euch den Zachäus vor, wie er über den Zaun klettert. Übertretung. So, das ist aber nicht das einzige, die einzige Form, wie Sünde sich äußert. Das ist ja relativ einfach auch zu diagnostizieren. Und es gab ein paar Leute in Israel, die besonders gut darin waren, das zu diagnostizieren. Und die finden wir gleich in der zweiten Kategorie. Ich nenne das Modell Pharisäer Saulus. Das ist der Mensch voller religiösem Eifer. Der hat für den Zöllner nur Verachtung übrig. Wie kann der so leben ohne Gott? Hier ist er ein hingegebener Diener Gottes, der keine halben Sachen macht. Er ist eine helle Freude für seine Lehrer, für seine Leiter. Ja, der meldet sich immer freiwillig, wenn irgendwo Mitarbeiter gebraucht werden. Und für ihn ist das Gesetz kein Zaun, was ihn einschränkt. Er nimmt diesen Zaun und dreht ihn um 90 Grad und nutzt ihn als Himmelsleiter. Ja, auf dem Gesetz klettert er nach oben. Der Haken dabei ist, der religiöse Mensch meint eigentlich nicht sich selbst, meint eigentlich nicht Gott, sondern er meint sich selbst. Er verlässt sich letztlich auf sich selbst. Ich habe das vorhin gesagt, unser Glaube ist der Sieg, nicht unsere Gläubigkeit ist der Sieg. So sage ich, wenn ich genug, stark genug glaube, dann bin ich Sieger. Das wäre eher dieses religiöse Modell hier. Also er baut auf die eigene Frömmigkeit. Und diese Himmelsleiter, auf der er zu Gott klettern will, ist in Wirklichkeit ein Turm zu Babel. Ich kann etwas erreichen. Ich kann für mich selbst einstehen. Ja, sagt jemand, ja, ich glaube ja an Gott, aber dass da einer für mich stirbt, ich stehe für meine eigenen Sachen gerade. Ich habe die Kraft zur Erlösung in mir. Das war zu allen Zeiten populär und das ist auch heute. Da gibt's wieder die klassische Variante. Luther nennt das aus den Gesetzeswerken die Rechtfertigung suchen. Also mit Antworten, weil ich das tue, was Gottes Gesetz sagt, bin ich dann gerecht vor Gott. Und wenn ich das tue, sagt Luther, dann heißt das die Glaubensgerechtigkeit, die Gott mir schenkt, verleugnen. Darum handeln diese Werkheiligen, wie Luther sie nennt, gerade darin, dass sie das Gesetz halten, am allermeisten gegen das Gesetz. Könnt ihr mir folgen? Sie halten das Gesetz und gerade darin handeln sie gegen das Gesetz. Weil sie Gott verleugnen, der es gegeben hat, weil sie Gott verleugnen, der ihnen Gerechtigkeit geben will. Weil sie eben nicht ihm die Ehre geben, sondern sich selbst. Weil sie sagen, das habe ich gut gemacht. Gott kann froh sein, wenigstens einen ordentlichen Mitarbeiter hier zu haben, hier, wenn ich mich hier so umgucke. Also wenigstens auf mich kann er sich verlassen. Und ich verlasse mich auf mich selbst. Das heißt, ich verlasse mich nicht auf Jesus Christus. Und damit lästere ich Jesus. Versteht ihr, es geht wiederum nicht darum, ob ich Gottes Willen tue. Aber es geht darum, ob das meine Leiter ist, um in den Himmel zu kommen. Jetzt müssen wir aufpassen, denn dieser Pharisäertyp ist sehr, sehr anpassungsfähig. Das heißt im zweiten Korintherbrief, dass Satan selbst sich als Engel des Lichts verstellt. Und wir haben diesen Originalpharisäer vor Augen, aus biblischer Zeit, der sehr gesetzlich ist in moralischen Dingen, in religiösen Dingen, der es sehr genau meint. Und es gibt ja auch heute Gemeinden, die es sehr genau nehmen und da übers Ziel hinausschießen und wo solche Typen dann sehr gut gedeihen. Die also Rocklängen oder Haarlängen oder andere, der gucken, ob da ein Schlagzeug steht oder ob da ja, Trommel, weiß ich nicht. Und so, ja, ihr kennt das. Manche sind bei sowas aufgewachsen, manche kennen nur das Abziehbild davon, die Karikatur. Das gibt es, natürlich. Sagen, habt ihr eine Beziehung zu Jesus oder zu eurer Kleiderordnung oder was ist hier los? Nur in einer Gemeinde, die Gesetzlichkeit ablehnt und sagt, wir sind nicht gesetzlich, da ist dieser Typ der Erste, der die Pharisäer verurteilt. Und damit demonstriert, wie authentisch er selbst ist, wie ehrlich er ist, wie demütig er ist. Ja, er ist nicht so, ja? Kennt ihr das mit dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel? Hier wird dann gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie jener Pharisäer. Ja? ich bin ja offen, ehrlich, authentisch. Es gibt auch eine säkularisierte Version, die extrem gesetzlich sein kann. Wenn es tatsächlich um CO2-Verbrauch oder Fleischgenuss oder andere Dinge geht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich bleibe niemandem etwas schuldig. Wenn ich irgendwo mal eine Flugreise machen muss, dann kompensiere ich irgendwie meinen Ausstoß und ich krieg das selber hin. Wieder, also das Grundmuster ist hier, er gibt sich selbst die Ehre, oder sie gibt sich selbst die Ehre. Das habe ich gut gemacht. Und wenn wir bei dem Zöllner Zachäus Sünde als Übertretung haben, dann haben wir hier Sünde als Selbstgerechtigkeit. Ich überschätze mich dabei kolossal. Also, ja, denkt an den Turm von Babel. Da heißt es ja, sie wollten einen Turm bauen, der von der Erde bis zum Himmel reicht. Und erinnert ihr euch, was Gott dann macht? Er fährt herab, heißt es, lasst uns hinabfahren, um zu sehen, was die Menschen dort machen. Scheint nicht so gut geklappt zu haben mit dem Turm zum Himmel. Ja, wenn Gott herabfährt, um zu gucken, was die da machen. Versteht ihr? Und das ist diese Selbstüberschätzung von Menschen. Es gibt noch ein drittes Modell, das ist das Modell Mönch Luther. Also jetzt kein biblisches Beispiel, sondern Luther, also vor seinem Reformationsdurchbruch. Falls ihr den Luther-Film gesehen habt, der vor ein paar Jahren lief, da habt ihr das vor Augen. Hier ist das Gesetz nicht ein Zaun oder eine Leiter, sondern eine steil aufragende, ja überhängende Felswand. Eine einzige Schikane. Dieser Mönch in dem Film flüchtet sich in Bußübungen, er verzweifelt am Gesetz Gottes und an sich selbst. Und in dieser Haltung, die zum Selbsthass führt, warum kriege ich das nicht hin? Und die führt zu Gotteshass, warum gibst du mir solche Gebote, die ich nicht halten kann? Wie kann man in diesen Selbstgesprächen und Gebeten in dem Luther-Film sehr, sehr stark sehen. In dieser Haltung ist er genauso in sich selbst verkrümmt, genauso auf sich bezogen. Er sucht ja nicht Jesus, er sucht seine Gerechtigkeit und er verzweifelt daran, dass er sie nicht kriegt. Und das ist wieder so ein Ding, was wir schnell übersehen, denn ein Mensch, der ständig an sich zweifelt, der stets verunsichert ist, der von einem Seelsorger zum nächsten geht, da würden wir doch sagen, der braucht doch nichts über Demut lernen. Der braucht doch mal mehr Selbstvertrauen. Aber in einer verdrehten Weise ist der genauso selbstbezogen wie der Zachäus, der in offener Rebellion lebt gegen Gott. Denn die Lösung ist ja nicht, wenn ich merke, dass ich scheitere an Gottes Anspruch, ist die Lösung ja nicht, dass ich mich noch mehr mit mir selbst beschäftige. Versteht ihr? Das ist wieder diese Falle, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber noch mehr, und wenn ich mich mehr angestrengt hätte und wenn ich mehr gebetet hätte, dann hätte ich es geschafft. Dann hätte ich es geschafft. Also, um es mal scharf zu sagen, ich spreche jetzt nicht sehr seelsorgerlich, ist mir klar, wir können hinterher noch mal reden, aber ich möchte die Dinge mal auf den Punkt bringen, ja? Wenn du sagst, ich bin ein hoffnungsloser Fall, das klingt vielleicht irgendwie demütig, eigentlich ist das der Inbegriff von Hochmut. Wenn du sagst, also in mir hat Jesus seinen Meister gefunden. Mit mir kommt er nicht klar. Mit einem Saulus, der Christen verfolgt hat, mit denen hat er hingekriegt, so ein Luther in seiner Zelle und ganz andere Typen, irgendwelche KZ-Wärter, die sich bekehrt haben. Alles klar. Aber mit mir wird seine Macht und Gnade nicht fertig. Ich bin so ein harter Knochen. Verstehst du, was du da sagst? Du machst nicht dich selber klein, auch wenn es so klingt, sondern du machst eigentlich Jesus klein und seine Gnade. Du sagst, nee, damit wird er nicht klarkommen. Okay, also der Mensch, der für sich selbst lebt. Ich habe jetzt den Mensch unter der Sünde beschrieben, in verschiedenen Spielarten. Man könnte die Reihe mühelos noch fortsetzen. Ich glaube, das sind so wesentliche Spielarten. Paulus nennt das, was ich jetzt beschrieben habe, das Fleisch, unseren alten Menschen. Also nicht die älteren Mitbürger, ja, sondern der alte Mensch im Vergleich zu dem neuen, der zum Leben kommt durch Jesus. Werden wir gleich sehen. Und du kannst, vielleicht hast du dich an dem einen Punkt oder am anderen mehr oder weniger wiedererkannt. Was ist jetzt die Lösung? Ich will es jetzt nicht damit nach Hause schicken. In Vers 9 sagt Paulus über Jesus: Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er Herr sei über Tote und Lebenden. Also hier wird der Weg beschrieben. Christus ist gestorben und auferstanden. Damit steht und fällt alles. Und da wird auch das Ziel beschrieben, dass er der Herr sei. Christus ist für uns gestorben. Wir bekennen, dass er unsere Strafe getragen hat. Aber er hat noch mehr als das getan. Er hat nicht nur einfach den Strafzettel sozusagen bezahlt. Weiter vorne im Römerbrief, Römer 6, Vers 6, lesen wir: Unser alter Mensch, ja, den habe ich gerade beschrieben, wurde mit ihm, mit Christus gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Er hat unser altes Leben, den Zachäus, den Saulus, den Martinus, mit ans Kreuz genommen, mit in den Tod genommen. Wir haben darüber gesprochen vor der Taufe, ja, ins Wasser versenkt, ins Grab gelegt. Dieser alte Mensch, der so auf sich bezogen ist, der wird nicht fromm dressiert. Er wird nicht umerzogen. Ja, du warst immer schon sehr ehrgeizig und du warst sehr ehrgeizig vielleicht in kriminellen Dingen und jetzt wirst du Christ und jetzt machen wir dich zu einem sehr ehrgeizigen Christen, dass du am meisten betest und allen vorne weg bist. Oder du warst vorher Leistungssportler und jetzt bist du Leistungsbeter. Und das ist nur das Gleiche, das ist nur die gleiche Sache wieder in sich selbst verkrümmt. Der alte Mensch wird nicht umerzogen, umtrainiert, umkonditioniert, sondern er wird vernichtet, sagt Paulus. Der alte Mensch wird vernichtet. Und dann kann er sagen in Kapitel 14, es lebt keiner von uns für sich selbst. Geht gar nicht mehr eigentlich. Wir sind ja schon gestorben mit Christus. Und dann beschreibt er das, ich springe wieder in Römer 6, ab Vers 8 wird die andere Seite beschrieben. Wir sind mit ihm gestorben, ja, aber sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden. Denn wir wissen, dass Christus einmal von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der hat nicht eine Wiederbelebung gekriegt wie Lazarus. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Der Tod hat keine Macht mehr über Jesus. Und sofern er starb, starb er für die Sünde, ein für allemal. Sofern er aber lebt, lebt er für Gott. Und jetzt kann man sagen, schön für Jesus, aber jetzt sagt Paulus, das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Wir haben neues Leben in seiner Auferstehung. Das ist Leben in Christus, Leben für Christus, Leben durch Christus. Und das ist ein Leben, was nicht in dieser Selbstbezogenheit stecken bleiben kann. Denn ja, unser Leben ist Christus. Ja, es gibt nicht den frommen Kern, es gibt nicht einen göttlichen Funken, den ich anfache oder so, sondern Jesus ist in mir. Er ist mein Leben. Da rühme ich nicht mich selbst, sondern ich rühme ihn, wenn was gelingt. Und wenn das nicht gelingt, sage ich, oh Herr, ich brauche dich. Nicht mich noch besser, ja, vermehrt und verbessert, irgendwie 2-0, 3-0. Jesus ist unser Herr im Leben und im Sterben. Sein Wille bestimmt dann unser Leben. Und das ist nicht ein Gesetz. Sein Wille ist dann nicht ein Gesetz, was uns einengt oder ein etwas, wo wir uns fromm verwirklichen können und zeigen können, was wir drauf haben, oder etwas, wogegen wir rebellieren, sondern er will seinen Willen in uns vollbringen. Paulus spricht von den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Versteht ihr? Das ist nicht, da geht's nicht um Performance. Wenn er es vorbereitet hat, dass wir darin wandeln, dann nimmt er uns an die Hand und führt uns dadurch. Sagt, das ist das Leben, was ich für dich habe. Für mich zu leben, für Christus zu leben, das ist mein letzter Punkt. Wir leben jetzt für Christus. Und eben nicht ein Christus, der da für uns da ist, um unsere Lücken zu füllen, wenn wir es mal nicht ganz schaffen, sondern ein Christus, der uns zu sich gezogen hat, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist nicht ein, sag das immer wieder, das ist nicht der Pizzabote, der die Pizza abgibt und wieder geht. Und siehe, ja, du weißt nach 5 Minuten nicht mehr, wie der ausgesehen hat, weil du dich mit deiner Pizza beschäftigst. So gehen wir nicht mit Jesus um, verstehst du? Sondern er kriegt unsere ganze Aufmerksamkeit. Und dann sagt er, ja, dann kriegst du auch noch was zu essen, ist alles klar. Aber das ist nicht der Kern, das ist nicht im Zentrum. Das ist nicht das, was dich beschäftigen soll. Deshalb sagt er, trachte zuerst nach meinem Reich und dann alles andere, ja, das läuft schon. Er zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich und dann durch sich sozusagen auf andere Menschen. Dass wir andere Menschen lieben, dass wir anderen Menschen dienen. Wir bleiben auch nicht da stehen, dass wir sagen, ich und Jesus, alles prima. Sondern das Kreuz hat 2 Balken, das geht auch in die Breite, in die Beziehung zu anderen. Aber eben immer durch Jesus, immer über Jesus. Bonhoeffer sagt, ich komme zu meinem Nächsten immer nur durch Christus. Weil er mich erlöst hat, weil er ihn erlöst hat oder erlösen will. Darum haben wir diese Verbindung. Und er zeigt uns, was das heißt, Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Eben nicht eine Last, etwas, was du erfüllen musst, sonst, sondern es ist etwas, was aus der Beziehung mit ihm fließt. Ja, welche an ihn glauben, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Nicht, oh, ich muss jetzt mal wieder ein paar Tropfen irgendwie hier generieren, ein bisschen Liebe weitergeben. Das nehme ich mir jetzt ganz fest vor. Nein, seine Liebe macht dich voll und du fließt über. Das ist das Modell. Und darin finden wir unsere Bestimmung. Er sagt nicht, du musst jetzt ganz viel für mich arbeiten und dann bleibt noch ein bisschen Zeit übrig, da darfst du dann sozusagen dein eigenes Beet bestellen, deinen eigenen Garten umgraben, sondern das ist dein Leben. Darin findest du dein Leben, dass du mir dienst, dass du Menschen dienst. Auf die Weise, die dir entspricht, in den Gaben, die ich dir gegeben habe. Das ist nicht irgendwas Fremdes. Ja, wenn du irgendwelche Frondienste leisten musst oder Sozialstunden, weil du irgendwas vergeigt hast oder so, sondern du bist ganz bei dir und ganz bei ihm, weil er ja dein Leben ist. Darin finden wir unsere Bestimmung, darin finden wir Erfüllung. Wenn wir unser Ziel darin setzen, nicht erstmal selber gut wegzukommen und wenn dann noch was übrig ist, dann gebe ich das, sondern wenn wir unser Ziel darin setzen, Gott und den Nächsten zu lieben, dann bekommen wir tiefe Freude. Tim Keller aus New York hat das gesagt. Das Leben ist, also was wir empfangen, reicht nicht. Es reicht nicht aus, es ist zu wenig, wenn ich erst für mich beiseite schaffe und dann irgendwie noch den Rest spenden will sozusagen. Das funktioniert nicht, dann werde ich immer Mangel haben. Sondern das, was ich empfange, das gehört Jesus. Und ich gebe ihm. Und wie ich dann dem anderen gebe und wie viel und so, das wird er dann zeigen. Aber es ist nicht ich zuerst und dann kommst du oder so, oder ich behalte was für mich zurück, sondern alles gehört ihm. Er ist mein Leben. Und diese Bilder vom alten Leben, die ich gezeichnet habe, der Zöllner, der Pharisäer, der Mönch, die sind überwunden. Die sind besiegt. Das heißt aber nicht, dass die nicht mehr unterwegs wären. Ja, so wie irgendwelche Wiedergänger oder Untote oder so, tauchen die wieder auf und tauchen bei mir und bei dir wieder auf. Und denkst du, huch, jetzt bin ich schon wieder der Zöllner. Oder huch, da kriecht irgend so ein Mönch hervor. Also nichts gegen Mönche, ja, aber ihr versteht dieses Modell. Nichts gegen Zöllner. So wie hier beschrieben, ne? Und Paulus sagt dazu, zwei Dinge, die in der Spannung stehen. Er sagt, ihr habt den alten Menschen ausgezogen oder er ist mitgekreuzigt, verschiedene Bilder. Darum legt nun ab, darum zieht nun aus. Weil ihr ausgezogen habt, darum zieht aus. Weil ihr getötet, euer altes Leben getötet ist, darum tötet die Werke. Also, weil das die Basis ist, ja? Okay, das ist das alte Muster, da ist es wieder. Ich kann jetzt wieder da reinfallen, das ist leicht. Wobei ich habe die Freiheit, einen anderen Weg zu wählen. Weil ich zu einem anderen Leben auferweckt bin. Das heißt nicht, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe an der Stelle. Das kann immer noch auch ein Kampf sein. Aber ich bin auf einer ganz anderen Position. So, das hat Konsequenzen dafür, wie ich Gott sehe, wie ich ihm begegne. Es hat aber auch Konsequenzen dafür, wie wir uns untereinander begegnen. Welche Erwartungen habe ich an den anderen? Der in sich selbst verkrümmte Mensch erwartet auf die eine oder andere Weise, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Und dann, wenn das nicht funktioniert, was meistens der Fall ist, bist du unglücklich. Weil die Welt nicht so ist. Also es gibt ja eine Form von Klage, von Jammern darüber, dass die Welt nicht so ist, wie du sie gerne hättest. Und wenn das dein Lebensmodell ist, dann wirst du nicht glücklich sein. Weil das ist eben sehr seltene Situation, dass die Welt mal gerade, ja, alle Planeten so in der Konstellation sind, wie es dir gerade passt. Du änderst ja deine Sicht auch, wie es dir gerne passt. Ja, dann könnt ihr in den Jahreszeiten ja beobachten, im Wetter, ganz trivial, ne? Ach, so kalt, ist überhaupt kein richtiger Sommer. Und dann ist mal eine Woche heiß, dann jammern alle, ja? Und das geht ja im Zwischenmenschlichen auch so. Also, du wirst nicht glücklich, wenn du erwartest, dass alles nach deiner Fasson läuft. Aus dem neuen Leben heraus kann ich mich zurücknehmen. Ich bin frei, mich zurückzunehmen. Nicht, weil ich nichts wert bin, nicht, weil das nicht zählt, was mir wichtig ist, sondern weil ich so reich beschenkt bin, weil mein Leben in Christus ist. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Ich sage, ich nehme mich zurück, weil ich ja sowieso nicht zähle. Also ich sage, ich nehme mich zurück, ja, weil ich es mir leisten kann. Wir können uns das mal leisten. Ja, kennt ihr das so? Denn Jesus kommt nicht mit einer Liste von Forderungen zu mir. Und darum muss ich das auch nicht mit meinem Mitmenschen machen. Sag mal, mir wurde nichts geschenkt. Ich schenke auch keinem was. Doch, dir wurde eine Menge geschenkt. Jetzt kannst du auch freigebig sein. Also vielleicht ist ein Grund, warum Christen in ihrem Glauben ins Schleudern kommen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, das bin eigentlich ich. Ein Grund kann sein, dass der Glaube wie so eine private Zusatzversicherung behandelt wurde. Das heißt, okay, da wo es nicht reicht, da habe ich dann Zusatzleistungen. Aber unser Hauptgewinn ist nicht das, was wir von Jesus bekommen, sondern Jesus selbst. Und er kann dich auf grüne Auen führen, er kann dich auch in den Sturm führen. Aber er ist der Hauptgewinn. Wir dürfen wissen, auch wenn Kampf und Mühen kommen, die bleiben uns nicht erspart, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir sind in seiner Hand, wir sind in seinem Leben. Wir sind in seiner Freude. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du unser Alles geworden bist oder unser Alles sein willst. Im Leben, im Sterben. Ja, in deinem Sterben und wieder auferstehen hast du das möglich gemacht. Und du nimmst uns mit durch deinen Tod hindurch in dein Leben. Das ist ein ewiges, herrliches Leben, wo kein Mangel ist. Ich preise dich und ich bete für meine Freunde, für meine Geschwister hier, für mich selbst, dass wir wirklich in deinem Leben leben, dass wir nicht alte Spuren fahren, dass wir nicht alte Gewohnheiten pflegen, sondern dass wir in dem leben, was wir von dir empfangen haben. In deiner Fülle, in deiner Freude. Herr, bei dir ist so viel, bei dir ist so gut. Halleluja. Amen.